Zur stärksten pietistischen Kraft im Herzogtum wurde jedoch nunmehr Johann Albrecht Bengel durch seine Theologie und sein berufliches Wirken. Mit ihm gewann der württembergische Pietismus neben Spener, Franke und Zinzendorf seine eigene Gestalt und Ausstrahlung, so der Kirchenhistoriker und Pietismuskenner Martin Brecht über die prägende Rolle Johann Albrecht Bengels auf den Pietismus. Um ihn geht's in der kommenden halben Stunde anlässlich seines 315. Geburtstages am 24. Juni. Dabei steht nicht die, wenn ich so sagen darf, Denkmalspflege im Vordergrund, sondern wir wollen mit dem früheren Ulmer Prälaten und langjährigen Vorsitzenden der Ludwig-Hoffacker Vereinigung Rolf Schäffbuch Fragen nachgehen wie: Was hat Johann Albrecht Bengel seiner Kirche heute zu sagen? Oder gar: Was hat Bengel seiner Kirche ins Stammbuch geschrieben? Am Mikrofon begrüßt die dazu Klaus Anne. Über seine Jugendzeit sagte der am 24. Juni in Winnenden geborene Johann Albrecht Bengel, ich zitiere: Mein bester und größter Lehrer war Gott selber. Von meiner Kindheit an hat es Gott so gefügt, dass ich sein Wort hören, lesen und lernen konnte. Und die Kraft ist unvermerkt dergestalt in mein Herz gedrungen, dass ein kindliches Vertrauen zu ihm, ein Ernst im Beten, ein Verlangen nach jenem besseren Leben, ein Vergnügen an den Sprüchen der Heiligen Schrift, eine Bewahrung des Gewissens, eine Scheu vor dem Bösen, eine Liebe zum Guten entstand. So der jugendliche Bengel. Über den studierten und gelehrten Johann Albrecht Bengel, der zweifellos ein Mann der Kirche war, der es bis zum Prälaten, man könnte auch sagen, zum Vizebischof gebracht hat, sagt Rolf Schäffbuch:
Bengel hat sehr kritische Urteile fällen können über die Kirche, etwa das Wort, die Kirche ist ein konfuses Ding, dem nicht zu helfen ist. Aber Bengel war in erster Linie ein Lehrer der Kirche, nicht ein Kritiker der Kirche. Man hat oft gesagt, er habe den Abglanz der Ewigkeit Gottes auf seiner Stirn getragen. Solch einem Menschen ist es zu wenig, anderen etwas ins Stammbuch zu schreiben. Und theologisches und kirchenpolitisches Florettfechten waren nicht Bengels Metier. Sein Anliegen war, immer in der Gegenwart Gottes zu leben.
Dazu gehörte für Bengel ganz selbstverständlich das Erforschen und Abklopfen der biblischen Quellentexte, besonders auch ihrer Weissagungen, ihrer Prophezeiungen. In den Weissagungen der Schrift erkannte er das, wie er es nannte, Gesetz der Perspektive, will sagen, Nahes ist sehr genau geschildert, Fernes fließt ineinander. Wie ist es in diesem Zusammenhang zu erklären, dass Bengel versucht hat, das Ende der Welt zu berechnen und dieses für das Jahr 1836 vorauszusagen?
Er hat die 666 Jahre, die in der Offenbarung genannt sind, als echte Jahre genommen. Die Frage ist ja nur, wann wir den Ansatz nehmen für diese letzten 666 Jahre. 1836 war nach seinen Berechnungen das Ende und da erwartete er nicht das Wiederkommen Jesu, sondern den Beginn der herrlichen Zeit der Kirche, die herrlichen 1000 Jahre der Kirche. Das hat vor allem der moderne Kirchenhistoriker Martin Jung wieder neu uns klar gemacht. Und wenn wir Bengel gelesen hätten, hätten wir das schon lange wissen können. Aber wir haben immer wieder Unzutreffendes für bare Münze genommen. Aber Bengel ist eben nicht leicht zu lesen und erst recht nicht leicht zu verstehen. Und mir hat Spaß gemacht, zu versuchen, ihn besser zu verstehen. Und dabei bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, wie aktuell Bengel ist.
Das gründliche Lesen des biblischen Urtextes bildete bei Bengel auch die Grundlage seiner Erziehertätigkeit unter den Klosterschülern in Denkendorf, wo er von 1713 an, also im Alter von 26 Jahren, Präzeptor wurde. Über seine Berufung als Erzieher sagt er selber: Was bei meinem Aufzug in Denkendorf in der ersten Nacht zwischen Gott und mir vorangegangen ist, hat bei mir einen guten Grund meines ganzen Aufenthalts daselbst gegeben. Beinahe ein Menschenalter lang hat sich Bengel diesem Erziehungsauftrag an den Klosterschülern gewidmet. Wie erklärt sich Rolf Schäffbuch die prägende und weitreichende Wirkung Bengels?
Es ist meine Erkenntnis, dass das Philipp Friedrich Hiller, einen der befähigsten Schüler von Bengel, zu verdanken ist. Er hat die schwierige und schwer verständliche Theologie von Bengel den Schwaben ins Herz gesungen. Er hat sie komprimiert, vereinfacht, verständlich gemacht, mit Herztönen versehen. Er hat sie in jeder Beziehung verdichtet. Da wir einfach zwei Beispiele sagen, Bengel hat ja ein neues Testament selbst übersetzt, nuancenreicher als Martin Luther hat er geglaubt, und mit kleinen Anmerkungen versehen. Da heißt eine der Anmerkungen, sprich nur mit dem großen Heiland und sag ihm, ich bin dein, so bist du dein. Hiller machte daraus das seelsorgerliche Lied, solang ich hier noch walle, soll dies mein Seufzen sein, ich sprech in jedem Falle, Herr, hilf mir, ich bin dein. Fühl ich mich schwach zum Beten und ist mein Glaube klein, soll mich dein Geist vertreten, Herr, hilf mir, ich bin dein. Oder etwa hat Bengel eine ganz schwer verständliche, auf den Hebräerbrief fußende Erklärung gebracht, wie der hohe Priester Jesus sein eigenes Blut im Heiligtum des Himmels Gott darbringt. Hiller hat daraus den ganz einfachen Vers gemacht, die eine Strophe, es ist sein Blut, lebendig Blut, das für die Welt Versöhnung tut. Der Priester ging zum Himmel ein, dass er damit vor Gott erscheint. Also Hiller wurde zum kongenialen Interpreten Bengels. Er brachte die Theologie Bengels unter das Volk und er rührte die Seele der Menschen an. Bengels etwas spröde, anzuhörende Theologie ging so, mindestens den Schwaben, unter die Haut. Bei manchen sogar ging sie über in Fleisch und Blut und prägte den schwäbischen Volkscharakter entscheidend mit. Das ist ja ein Kennzeichen wahrer Theologie, dass sie sich leicht übersetzen lässt in Volksfrömmigkeit. Wenn Sie etwa an die große Hiller-Hymne denken, Jesus Christus herrscht als König, das ist der Hintergrund von Bengels Theologie. Bengel hatte einen ganz weiten Horizont. Er war interessiert an dem, was in Georgia, in Amerika geschieht oder was in Ostindien, in der Halleschen Mission geschieht. Und zugleich war sein Blick nach vorwärts gerichtet, was in kommenden Jahrzehnten geschehen würde in der herrlichen Zeit der Kirche Jesu. Und das hat dann Hiller übernommen. Alle Herrschaft hier im Himmel, hier im irdischen Getümmel ist zu seinem Dienst bereit. Das war die von Erwartung geprägte Haltung, diese Atmosphäre der Theologie Bengels, die dann mit Hilfe der Herztöne von Hiller in den schwäbischen Pietismus und in den schwäbischen Volkscharakter hineingeströmt ist.
Das Jahr 1836 war für Johann Albrecht Bengel dennoch, davon ist jedenfalls Rolf Schiffbruch überzeugt, ein Schlüsseljahr.
Damit sind wir mitten im Aufbruch der Zweifelstheologie der Aufklärung. Und in allen deutschen Landen war Württemberg am besten vorbereitet auf die ganze Wucht dieser Zweifelstheologie, weil Bengel gesagt hat, es kommt jetzt eine Zeit, da der Antichrist verstärkt Menschen vom Glauben abhalten will. Aber danach kommen dann die herrlichen, besseren Zeiten. Es war also in Württemberg eine Vorbereitung darauf, dass man mit Zweifelstheologien, mit Verführung rechnen muss, die sich auch noch christlich tarnt, fromm tarnt, dass auch die Intellektuellen gewonnen werden können, alle Vorteile hat. Man war aber auch in Württemberg darauf vorbereitet, sich nicht einfach in geistlichen, frommen Schlupfwinkeln zu verstecken, sondern zu erwarten, dass Gott noch einmal Großes tut. Und das ist ja dann geschehen, genau in jener Zeit, als Hofagers Predigt in ganz Württemberg gewirkt hat, als das Knappsche Gesangbuch kam, als der große Aufbruch für Weltmission kam von Basel und von Krishona aus, der Aufbruch für Bibelverbreitung, die vielen diakonischen Einrichtungen, all die Zeichen der Hoffnung mitten in einer trostlosen Zeit. Hiller, den ich schon mal erwähnt habe, hat einmal ausgerufen und hat sicher auch an seinen Lehrer Bengel gedacht, großer Gott, so regierst du. Wenn die Ärgernisse wie ein Strom einbrechen, dann erweckst du noch Männer, die du zu Pfeilern setzest, an denen sich andere halten und sich retten können, da sie nicht mit ins Verderben gerissen werden. Das war das Zitat von Hiller. Und auch heute regiert Gott so. Und deshalb brauchen wir für Bengel kein Denkmal zu setzen, sondern wir müssen uns an Bengel ausrichten und nach vorne denken, wo heute die Gefährdungen der Christenheit sind und was rettende Bojen sind, an denen sich die Christenheit festhalten kann.
Was hat Bengel mit diesen rettenden Bojen konkret gemeint, Rolf Schiffbruch?
Im Grunde genommen sind es immer noch dieselben Bojen, die die Fahrtrinne deutlich machen, wie sie Bengel aus der Schrift erhoben hat. Bengel hat ja nicht einfach seine eigene Deutung gegeben, sondern hat aus der Schrift, aus der Bibel, zu lernen versucht, wo der Weg der Christenheit weitergehen soll. Und etwa so eine Boje Nummer 1 war, die Gnade Gottes hat niemand, auch keine Kirche, gepachtet, auch die Herrnhuter nicht, auch die kirchenkritischen Sektierer nicht. Die große Verführung, die erst noch über die Christenheit kommen wird, damit hat Bengel aufgrund der Bibel gerechnet, die wird über alle Kirchentümer und alle Gruppen, alle religiösen Bewegungen gehen. Bengel konnte sagen, Gott kann oft die sehr auspumpen, schwäbisch gesagt, ausbomben, die meinen, sie hätten die Gnade Gottes gepachtet. Da war ein verantwortlicher Zug in Bengels Theologie. Passt doch auf, dass ihr nicht in fromm sich gebende Verführung hineintaumelt. Die eigentliche Gefährdung der Christenheit besteht im Abfallen vom lebendigen Christus hin zum vermeintlich Christlichen. Darf einfach mal lesen, was Bengel ganz konkret erwartet hat. Die Spötterei nimmt überhand. Ich lese also Bengel. Gräuel und Laster werden ohne Scheu getrieben werden. Man wird sehr schnell abkommen von der Unterscheidung, was ehrlich ist und was schändlich ist. In klägliche Verachtung wird die Heilige Schrift kommen. Die evangelische Kirche ist nun einmal nicht so geraten, wie Luther es gewünscht hat. Jeder tut, was er will. Wir leben insgeheim so sicher hin. Wir rühmen uns, wir seien evangelische Kirche. Wir benehmen uns so, als ob Gott an eine Kirche voll eigenwilliger Leute gebunden wäre und als ob es bei all unserem Undank immer so fortwähren müsste. Die ganze Religion wird darauf gesetzt, dass man nur noch einen Schöpfer anerkennt, keinen Erlöser mehr. Dabei kann man rasch eins werden mit Türken, Juden und Heiden. Es fehlt nicht viel, so hat Bengel gesagt, dass der gleichgültige Christ und der gleichgültige Türke eine Glaubensbrüderschaft machen. Es ist eine sehr böse Zeit und noch schlimmer ist es, dass es niemand recht erkennen will. Was waren das für Einsichten Bengels? Die eigentliche Gefährdung der Christenheit besteht im Abfallen von Christus und in gleichgültiger Vermischung von Religion. Es war nicht zeitgebunden, es ist heute noch ungeheuer aktuell, aber Bengel hat das aus der Heiligen Schrift herausgelesen und ins Gebet übersetzt. Wie nüchtern hört sich Bengels Gebet an. Herr Jesus, zwar ist bei uns das grobe Heidentum längst ausgerottet, aber der Satan hat unter denen, die sich nach deinem Namen nennen, manches Nest, manche Stätte, manche Freistatt. Lass uns an dir festhalten. Lass uns nicht der Menge folgen, die sich nach dir nennt, aber doch keine Treue zu dir hat. Gib uns eine rechte Buße auch darüber, dass wir so oft mitschuldig sind am Übel der anderen. Also das erkannte Bengel aus der Bibel als Hauptnot. Man nennt sich nach Christus, als christliche Kirche, als Christenheit, und ist doch eigentlich eine Freistatt, wie er sagte, ein Schutzgebiet des Satans. Ohne jede eigene Kritik kann man sich so sicher geben, als habe man die Gnade Gottes auf ewig gepachtet.
Das klingt doch aber mehr nach Drohbotschaft als nach Frohbotschaft. War Johann Albrecht Bengel demnach pessimistisch eingestellt, was die Zukunft seiner Kirche anging?
Bengel war überzeugt, die eigentliche Kirche kommt erst noch. Gottes Handeln sei immer zielgerichtet. Es strebe einem krönenden Ziel entgegen. Gottes Führungen würden immer wieder auf das baldige Warten des Zukünftigen gehen. Das ist ein Denken, das an der Bibel ausgerichtet ist. Vorwärtsweisend, lösungsorientiert, zielgerichtet und voll gespannter Erwartung auf das Kommende. Und das hat Bengel auch in die schwäbische Christenheit hineingegeben. Wir sollen einander Munterkeit geben im Blick auf das Ziel. Und als Ziel stand ihm vor Augen, was die Bibel im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung nennt, die herrliche Kirche der 1000 Jahre. Diese Kirche würde noch weit makelloser sein als alles, was die kirchenkritischen Separatisten anstrebten. Sie würde auch nicht einfach das kleine Häuflein der Frommen sein. Vielmehr würde diese erst noch kommende Kirche weit umfassender sein als die Landeskirchen, auch die großen Kirchentümer. Sie würde eine von Gott bereitete große Gemeinde des Christus Jesus sein, die aus Juden, Heiden und aus allen Nationen besteht. Und diese Kirche wollte Bengel vorbereiten helfen. Deshalb kamen ihm so viele Reformvorschläge, die es damals gab und die es heute gibt, als Flickwerk vor. Bengel konnte sagen, dürftig, gering und abgeschmackt. Ihm war reine Schadensbegrenzung zu wenig. Er rechnete mit total Neuem, das Gott schaffen wird. Und bis Gott diese neue Kirche anbrechen lassen würde, seien kleine Schritte des Gehorsams angemessen. Seine biblische Parole war Treue im Kleinen. Aber auch die kleinen Schritte sollten auf das große kommende Ziel hin ausgerichtet sein.
Was Johann Albrecht Bengel seiner Kirche zu sagen hat oder was er seiner Kirche ins Stammbuch geschrieben hat, um diese Fragen geht's in einem Geburtstagsspezial anlässlich seines 315. Geburtstages am 24. Juni. Rolf Schäffbuch, der frühere Ulmer Prälat und langjährige Vorsitzende der Ludwig-Hoffacker Vereinigung, hat sich dazu intensiv mit Leben und Wirken Bengels beschäftigt und nach seinen bleibenden Wirkungen gefragt. Eine erste Grunderkenntnis, die festzuhalten bleibt, lautet, Gottes Gnade hat niemand gepachtet. Die zweite Grundeinsicht besteht, seiner Meinung nach, in der Überzeugung, dass die eigentliche Kirche erst noch kommt. Und damit kommen wir zur dritten Grundeinsicht, die aus der Frage entspringt, wie kann einer kranken, einer dahinsiechenden Kirche eigentlich aufgeholfen werden?
Damals wie heute setzt sich bei verantwortlichen Leuten die Erkenntnis durch, dass die Kirche krank ist, die Christenheit schwer krank ist. Und deshalb ist auch nicht überraschend, dass vor kurzer Zeit die Synode der EKD eine Kundgebung erlassen hat, in der die Bedeutung der Evangelisation, der Missionierung herausgestellt wird, dass jetzt insgesamt auch mit Freikirchen das Jahr mit der Bibel geplant wird. Nur mehr Bibel allein bringt noch kein Leben. Die Bibel ist kein Wundermittel, ist kein Lebenselixier. Das hat Bengel klar erkannt bei der Kirche seiner Zeit, bei dieser orthodoxen Totenkirche, die sehr viel Bibel traktiert hat, aber über der Behandlung der Bibel lag Moderduft. Da hat Bengel in seinem großen Wort gesagt, wenn die Kirche kränkelt, setzt die Schrift, die Bibel, Moder an. Welch eine kühne Sicht Bengels. Mehr Bibel bedeutet nicht automatisch mehr Leben aus Gott. Wir haben heute viele Bibelhauskreise, wir haben biblische Andachten in allen Medien, Gemeindeblättern, Gemeindebriefen, Evangeliumsrundfunk auch, sogar Sonntagsbetrachtungen in Zeitungen. Aber oft gehen wir doch vom eigenen Bibellesen, vom persönlichen Bibellesen leer weg, dass die Bibel gar nicht mehr zu uns redet. Es wird zur toten Routine. Manche Hausbibelkreise beschäftigen sich intensiv mit der Bibel, aber die Teilnehmer gehen nachher mit mehr Fragen und Unsicherheiten weg, als dass Gewissheiten geweckt wurden. Und deshalb hat Bengel gesagt, wir brauchen vollmächtige Auslegerinnen, Ausleger der Bibel, die selber ganz große, ich würde heute sagen, Aha-Erlebnisse über die Bibel haben, denen plötzlich die Wahrheit der Bibel als Erkenntnis entgegenkommt und die darüber nun fasziniert und faszinierend reden können. Das ist das Typische, wie ich meine, am schwäbischen Biblizismus. Der wird so oft falsch dargestellt, als ob wir sagen, Bibel, 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 die Bibel macht's. Nein, es braucht den vollmächtigen Ausleger, die vollmächtige Auslegerin der Bibel, die selber aus der Bibel geistliche, glaubensmäßige Erkenntnis schöpft und das weitergibt. Es braucht nicht nur beim Glauben einen ansteckenden Glauben, Menschen, die uns anstecken in der Echtheit des Glaubens, sondern auch beim Hören auf die Bibel braucht es ansteckendes Hören. Bengel sprach in diesem Zusammenhang vom Brunnenmacher, der nicht selber eine Quelle bohrt, aber der das vorhandene Brunnenrohr, in dem sich Moder und Schimmel angesetzt hat und Moos und Unrat, wieder neu reinigt, dass das Brunnenrohr, das Lebenswasser, das erquickende Wasser, den Fons Lipidissimus, wie er sagt, weitergeben kann. Gott hat unsere Kirche bis heute auch gerade in Württemberg gesegnet mit solchen Auslegern der Schrift. Nicht nur in Württemberg, was hat Karl Barth wieder bedeutet, der große Theologe zur Auslegung der Schrift, Karl Heim, Adolf Schlatter hier in Württemberg, Karl Gutbrot, aber auch Lydia Präger und Karl Schlipphack, Laien und Theologen, Frauen und Männer. Und das brauchen wir heute. Nicht nur mehr Bibel, sondern Brunnenmacher, die selber ganz in der Bibel leben und andere mutmachend anregen zum neuen Hören, zu einem erwartungsvollen Hören der Bibel. Es waren Bengels Schüler, die die pietistischen Stunden, wie wir sagen, Gemeinschaftsversammlungen eingeführt haben. Einer dieser Schüler, Philipp Matthäus Hahn in Echterdingen, hat gesagt, wenn wir Pfarrer bloß auslegen, hat es keinen Wert. Er hat die Bauernburschen herangeholt, dass sie selbst in der Schrift Entdeckungen machen. Das ganze Pietistenreskript, wie wir so sagen, dieses Edikt, das pietistische Stundenversammlungen erlaubte, wäre ein Schlag ins Wasser gewesen, wenn nicht die Schüler von Bengel da gewesen wären, die plötzlich diese Herausforderung, diese Chance erkannt haben und das mit Leben gefüllt haben. Unglaube kann nur durch Glaube überwunden werden. Bengel hat das nicht statuiert, auch nicht als Prälat. Man muss unbedingt auch als Kirchenleitung die weiterhelfenden Kräfte des Glaubens fördern, den muss man nicht unterstützen. Er hat es einfach gemacht. Da gibt's eine Parteilichkeit auch für eine Kirchenleitung. Die Glaubensimpulse gehören geradezu begünstigt, vorgezogen, gefördert. Und wer nach ihm klug war, in der Funktion ein Kirchenruder zu führen, wie Bengel sagen konnte, hat's einfach Bengel nachgemacht. Bengel hat nicht ins Stammbuch geschrieben, er hat's einfach vorgelebt. Das Glaubensfördernde, das Positive, die Kräfte, die wahre Kirche unterstützen, gehören gefördert.
Was Bengel seiner Kirche ins Stammbuch schrieb, darum ging's in einem Geburtstagsspezial über Johann Albrecht Bengel anlässlich seines 315. Geburtstages am 24. Juni. Der frühere Ulmer Prälat Rolf Schäffbuch hat darin, so meine ich, deutlich gemacht, dass es Bengel im Blick auf seine Kirche vor allem darum ging, dass sie bei ihrem Stammbuch, nämlich bei der Bibel, bleiben soll. Von ihr konnte er selber sagen, die Heilige Schrift ist selbst der beste Beweis ihrer Wahrheit. Die Sonne wird nur durch die Sonne gesehen, nicht durch eine Fackel, auch wenn es ein Blinder nicht begreifen kann. Dazu noch einmal Rolf Schäffbuch, dem ich ganz herzlich für seine Mitwirkung an dieser Sendung danke. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Interesse und sage Shalom, behüte Gott. Am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Annel.
Einer unserer großen württembergischen Bischöfe, der Bischof Martin Haug, hat vor 50 Jahren beim Bengel-Jubiläum gesagt, lasst uns Gott danken für den Brunnenmacher Bengel, aber lasst uns noch mehr danken, dass wir diesen lebendigen Quell, die Bibel, haben. Ich möchte ergänzen und sagen, lasst uns Gott bitten, dass er auch in unserer Zeit uns Brunnenmacherinnen und Brunnenmacher schenkt, die Entdeckerlust entbinden, dass wir selbst zu Aha-Erlebnissen der Bibel kommen, zu faszinierten und faszinierenden Durchblicken auf das, was Gott getan hat, worauf er aus ist, was er erst noch tun wird. Bengel hat das letzte Buch der Bibel geliebt. Da wird davon erzählt, dass ein Engel durch den Himmel fliegt und das ewige Evangelium verkündigt allen Nationen, Völkern und Sprachen. Das ewige Evangelium besteht darin, fürchtet Gott und gebt Gott die Ehre, mitten in einer Zeit der großen Gerichte Gottes. Was gäbe es Schöneres, als wenn unserer Christenheit noch einmal das geschenkt würde, dass sie in einer Zeit der Gerichte Gottes, des großen Durcheinanders, dies vollmächtig und überzeugt sagen kann, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre.